Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber am Wochenende. Mein Name ist Jenny Jecke und wir bei Moviepilot und Streamgestöber feiern hier natürlich auch den Pride Month. Und dafür haben wir diverse Tipps aus der Redaktion mitgebracht in den letzten Wochen. Streaming-Tipps für euch mit LGBTQ+-Themen, Motiven, Hauptfiguren unterschiedlichster Genres, Filme und Serien. Heute ist wieder ein Film dran und den hat meine Kollegin Joanna Müller mitgebracht. Joanna, was hast du uns denn mitgebracht hier?
Ich habe den Film Bottoms mitgebracht.
Bottoms streamt bei MGM Plus. Falls ihr das nicht habt, ist super easy. Man braucht nicht mal ein Amazon Prime Abo. Ich habe kein Prime Abo und abonniere regelmäßig diese Channels bei Amazon für einen Tag, um mir irgendwas anzuschauen und cancel sofort wieder, weil es gibt meistens eine 7-tägige Probezeit, wo man nicht bezahlen muss. Das heißt, ihr könnt Bottoms bei dem MGM Plus Channel bei Amazon Prime streamen. Die Hürde ist nicht so groß, den anzuschauen, wie ich eben erklärt habe. Joanna, warum hast du denn ausgerechnet Bottoms mitgebracht hier als Pride Month Tipp bei Streamgestöber?
Einfach, weil der Film ganz großartig ist und weil er, auch perfekt zum Pride Month passt. Ich würde diesen Film als eine queere Mischung aus Superbad und Fight Club beschreiben.
Okay.
Das klingt schon mal wild und ist es tatsächlich auch. Nee, genau. Es ist eine Teenie-Komödie, die sich sehr stark anlehnt so an diese typischen Highschool-Komödien aus den 2000er Jahren oder späten 90ern. Also so American Pie, Superbad und so. Und es wirft im Endeffekt dieses Genre aber einmal so komplett über den Haufen. Denn es geht hier um queere Hauptfiguren, die hier so diese Loser-Figuren quasi so einnehmen. Und ja, das Genre wird gesprengt nach allen Regeln. Und es ist ein ganz toller Film. Ja, deswegen.
Regie führt Emma Seligman, die kennt man durch Shiver Baby zum Beispiel.
Genau.
War, glaube ich, so ihr Festivaldurchbruch auch. Und sie hat ja einen sehr hochkarätigen Cast. Ich meine, der Film ist schon 3 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie hochkarätig der damals war. Aus heutiger Sicht sehr, sehr hochkarätig.
Ich glaube, damals war es noch nicht so hochkarätig.
Wer spielt denn die Highschooler?
Die Highschooler spielen unter anderem Rachel Zanot, die ja auch mit Shiva Baby so ein bisschen bekannt geworden ist, mittlerweile ja auch mit I Love L.A. ihre eigene Serie hat. Ayo Edebiri ist auch dabei, die man ja aus The Bear kennt unter anderem oder After the Hunt. Dann ist noch unter anderem Nicholas Galitzine dabei, der ja aktuell im Kino zu sehen ist, in Masters of the Universe zum Beispiel. Aber auch so Leute wie Ruby Cruz, die man aus For All Mankind zum Beispiel kennt, oder Havana Rose Leo, die man in Lurker gesehen hat oder bald in der Elden Ring-Verfilmung. Also es sind einige so Up-and-Coming-Stars dabei gewesen, die jetzt so in den letzten Jahren groß geworden sind oder auch noch groß werden. Also der Film hat damals beim South by Southwest Festival Premiere gefeiert, 2023, und hat da einen riesigen Hype erstmal bekommen. Und ich glaube, dann haben erstmal alle auf diesen Film gewartet. Und als er dann in USA ins Kino kam, hat der Hype sich so ein bisschen bestätigt. Und bei uns kam der Film dann aber erst im November des Jahres dann bei Amazon Prime Video. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Hype dann hierzulande so richtig angekommen ist. Also ich habe ihn sofort am ersten Tag geguckt. Ich kenne auch einige, die das auch gemacht haben. Aber ich weiß wirklich nicht, ob die breite Masse wirklich diesen Film mitbekommen hat. Deswegen wollte ich ihn jetzt nochmal ausgraben und mitbringen.
Ich glaube, das ist unbedingt nötig. Ich glaube, es gibt so extrem sinnefiele jüngere Leute, die den herbeigesehnt haben damals, aber dadurch, dass er auch keinen deutschen Kinostart so richtig hatte, ist er, glaube ich, ziemlich unter Radar geflogen. Und ich denke auch, dass man hierzulande jemanden wie Rachel Zanot vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat, selbst nach I Love L.A., weil es jetzt ja auch nicht die größte HBO-Serie in den letzten halben Jahr oder so oder im letzten Jahr war. Wen spielen die denn? Und wichtige Frage, wo kommt der Fight Club-Aspekt bei Superbad dann rein?
Also genau, Rachel Zanot und Ayo Edebiri spielen die beiden Hauptfiguren. PJ und Josie heißen die beiden und die sind eigentlich schon immer beste Freundinnen und gehen jetzt an eine neue Highschool, wo sie aber dann ziemlich unbeliebt sind. Und es ist ganz lustig, weil es wird direkt von Anfang an geframed. So vor 20 Jahren wären sie unbeliebt gewesen, weil sie queer sind. Heutzutage sind sie einfach unbeliebt, weil sie einfach super untalentiert und uncool sind. also da bricht der Film direkt schon mal so ein bisschen mit den Regeln des Genres. Und ja, die beiden kriegen es auch mit den Frauen nicht so hin. Also Josie steht auf die Head-Cheerleaderin natürlich, die mit dem Quarterback zusammen ist. Und PJ steht auch auf eine von den Cheerleaderinnen, Britney, und bekommt von der keine Aufmerksamkeit. Und da kommt dann so ein bisschen der Fight Club ins Spiel. Denn aus Versehen fahren sie den Quarterback Jeff, der von Nicolas Galitz eingespielt wird, an und der verletzt sich. Und dann geht ein Gerücht an der Schule herum, dass die beiden den Sommer in einer Jugendvollzugsanstalt verbracht haben. Und dadurch kommen sie auch ziemlich in Schwierigkeiten. Die LehrerInnen werden so ein bisschen misstrauisch und denken so, okay, die wollten den jetzt irgendwie vermöbeln. Und dann müssen sie sich erklären und sagen, nein, das war alles für einen feministischen Selbstverteidigungskurs. So.
Okay.
Und dann kommen sie auf die Idee, okay, wir gründen diesen Club jetzt selber und schlagen quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens diese wunderbare, total logische Tarnung aufrechtzuerhalten. Zweitens aber auch durch diesen Selbstverteidigungskurs vielleicht coole, heiße Frauen in den Club zu locken. Unter anderem hoffentlich diese beiden Stierliederinnen, auf die die beiden eben stehen. Genau, und dann gründen sie diesen Club und fangen an, sich dort gegenseitig zu vermöbeln. Das klingt total abgefahren und ja, ist es tatsächlich auch. Also auch als ich nochmal so die Handlung aufgeschrieben habe, dachte ich mir auch so, das klingt wirklich komplett wahnsinnig, glaube ich, das zu erklären. Dazu muss ich sagen, man muss es gesehen haben, damit es irgendwie Sinn ergibt. Im Film ist es tatsächlich sehr, sehr lustig erzählt, wie das dann alles irgendwie da so zustande kommt. Und genau, wenn es dann so mit diesem Selbstverteidigungskurs Fight Club losgeht, wird es tatsächlich dann auch immer verrückter.
Wird das auch brutal?
Es wird auch brutal, ja. Also ja, die hauen sich schon auf die Fresse und das Blut spritzt auch.
Oh, okay.
Und ich würde sagen, vor allem so in der zweiten Hälfte des Films wird es dann auch nochmal, also da wird nochmal eine Schippe draufgelegt. Das will ich jetzt auch nicht spoilern, aber deswegen, also da müsst ihr euch schon so ein bisschen drauf einstellen. Ich glaube, der Film hat auch mindestens eine Altersfreigabe ab 16.
Das heißt, sie drehen einmal diese klassische Nerd-Heldenfigur vielleicht auch aus den John Hughes-Filmen um und machen quasi einen Gender-Swap, weil so klassisch hat man ja in den John Hughes-Filmen, also Breakfast Club, Pretty in Pink, den Klassikern aus den 80ern hat man ja eher so jemanden wie den Anthony Michael Hall Figur, also jemanden, der eher unauffällig ist, der dann den dann jemanden hinterher schwärmt vielleicht, eine Frau natürlich, und dann wird ihm immer als Gegenpol so der Jock entgegengestellt, meistens eher unsympathisch. Ich glaube, die wurden auch hin und wieder von, weiß nicht, James Spader oder Robert Downey Jr. gespielt, so die klassischen, in Anführungszeichen, Schönlinge. Und bei den John Hughes-Filmen ist es ja dann so, dass es meistens nicht in Gewalt ausartet. Wie würdest du das denn deuten? Warum kommt dann dieser Gewaltaspekt rein? Geht es da auch darum, dann sozusagen Verhalten, das mit Maskulinität identifiziert wird, dann auf Frauen zu übertragen? Also warum? Was wäre deine Interpretation, warum sie das machen? Hm. Abgesehen davon, dass es unterhaltsam ist natürlich, was es ja zu sein scheint.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen genau im Sinne der Selbstermächtigung, also mit diesen Regeln zu brechen und es umzukehren und dann halt irgendwie ja was komplett Absurdes auch daraus zu machen. Also würde ich, ja, so habe ich es, glaube ich, schon interpretiert, dass es vor allem um diese Umkehr geht. Und ich finde, es funktioniert total gut, weil ich finde, also ich wusste nicht, dass der Film auch in so eine Richtung geht am Anfang. Es hat mich sehr, sehr überrascht und auch alleine schon dieses Überraschungselement, damit spielt der Film halt auch einfach sehr.
Kriegt er dann noch die Kurve, in einer bestimmten Form romantisch zu sein, oder geht es dann eher so in das, weiß nicht, Slapstickhafte oder so? Also das ist ja immer eine schwierige Gratwanderung, finde ich, auch für Highschool-Komödien, die John Hughes-Filme, sowas wie Pretty in Pink zeichnet sich ja dadurch aus, dass es lustig ist, aber du hast auch so den Herzschmerz. Ne? Wie ist das bei Bottoms? Spielt das eine Rolle oder ist das eher weniger wichtig?
Nee, auf jeden Fall. Also im Kern des Films, so wie in eigentlich jedem guten Coming-of-Age-Film, geht es ja immer um Freundschaft. Und eigentlich geht es halt eben auch um die Freundschaft der beiden Hauptfiguren und wie die sich halt eben auch verändert, dadurch, dass sie dann diesen Club haben und dass sie dann vielleicht auch mal was mit irgendwelchen Frauen haben und so. Also deswegen, da schlägt der Film auf jeden Fall auch so ein bisschen sanftere Töne an und romantisch wird es auch. Also es gibt dann auch Love-Stories, die verfolgt werden und ausgespielt werden. Und ich finde, da schafft der Film auch eine sehr gute Gratwanderung so zwischen diesem, es ist lustig, aber es gibt halt irgendwie auch diese ernsteren und sensiblen Momente, mit denen man sich dann vielleicht auch besser identifizieren kann als mit so einem Hau drauf Fight Club. Und deswegen ja, funktioniert der Film für mich auch einfach so gut, weil er beides einfach gut verbinden kann.
Ja. Gibt es da für dich Standouts in dem Cast, der ja schon sehr beeindruckend ist aus heutiger Sicht?
Ja, ich meine, Rachel Zanot und Ayodele Berry sind natürlich so die Standouts. Die sind die Hauptfiguren, sind aber auch beide einfach großartig. Also ich bin ein großer Fan auch von beiden in ihren anderen Serien und Filmen, die sie so gemacht haben. Also das muss man auf jeden Fall hervorheben. Auch Nicholas Galitzine hat eine sehr lustige Rolle, weil genau, er spielt eigentlich so diesen Athletenjock, den Quarterback, aber auch diese Rolle wird so komplett umgedreht. Also ja, er ist auch überhaupt nicht das, was man irgendwie erwarten würde und spielt die Rolle einfach super lustig und überdreht auch deswegen. Also er ist mir da auch so das erste Mal richtig aufgefallen, wo ich dann so dachte, okay, cool, dass er da mitgespielt hat und sich auch dafür so hergegeben hat, sich da so ein bisschen zum Affen auch zu machen. Und wer auch noch so ein bisschen raussticht, ist tatsächlich der Lehrer, der diesen Club beaufsichtigt. Das ist nämlich der NFL-Spieler Marshawn Lynch. Den kannte ich persönlich jetzt auch vorher nicht, weil ich nicht so sportbegeistert bin. Aber ich finde, der spielt diesen Lehrer so lustig auch. Also den alleine für den lohnt sich das auch schon, das anzuschauen. Genau, deswegen Top-Besetzung.
Ja, Marshawn Lynch ist, glaube ich, sehr Comedy-begabt, aber dass er auch so richtig zum Schauspieler wird, finde ich auch überraschend. Ich habe ihn gesehen in der, es gab so eine Improvisationsserie mit Will Arnett bei Netflix, wo er immer in jeder Folge einen anderen Star drin hat und gemeinsam müssen sie einen Mordfall oder ein Verbrechen lösen. Und in einer Folge war Marshawn Lynch dabei. Mhm. Die war sehr unterhaltsam. Er war einer der Standouts in der Staffel. Hat man ja nicht oft bei Footballspielern, dass sie Schauspielern können, ja, in irgendeiner Form. Gibt es denn aus den letzten Jahren für dich noch andere Filme, die so einen ähnlichen, oder Serien, die so einen ähnlichen Vibe haben wie Bottoms, wenn du ihm jemanden jetzt noch empfehlen müsstest, wobei ich den Pitch mit Superbad meets Fight Club schon sehr, sehr überzeugend finde.
Ja, also Booksmart wäre wahrscheinlich auch noch so ein Film, der in so eine Richtung geht oder gegangen ist, aber ja, Bottoms setzt da auf jeden Fall auch noch so ein bisschen einen drauf. Ja, Sex Education wäre vielleicht auch noch ein Vergleich aus dem Serienbereich, so grob in die Richtung, aber oder auch sowas wie Heartbreak High, also so diese etwas neueren, moderneren Coming-of-Age-Highschool-Serien. Aber ich würde sagen, im Kern ist es schon, ja, Superbad und Fight Club.
Hattest du I Love L.A. geschaut, zufällig? Ja. Würdest du sagen, wenn mir Bottoms gefällt, sollte ich direkt bei I Love L.A. weiterschauen, was ja, glaube ich, in Deutschland bei HBO Max ist?
Also die Serie ist schon auch nochmal anders, würde ich sagen. Also auch überdreht, trotzdem aber sehr viel geerdeter als der Film. Aber so vom Humor geht es schon auch in die gleiche Richtung. Also Rachel Zanot hat auch bei Bottoms das Drehbuch mitgeschrieben. Deswegen, man merkt schon so, sie hat so ihren eigenen Humor, der auch in I Love L.A. rauskommt. Deswegen, also wenn einem Bottoms gefällt, kann man auf jeden Fall auch I Love L.A. gucken. Ayodele Berry ist auch dabei. Deswegen ein Family Gathering.
Also, Bottom streamt bei MGM Plus. Bei Amazon könnt ihr das schauen. Wie gesagt, normalerweise gibt es da so ein 7-Tage-Probe-Abo. kann man mal schnell reinschauen und dann wieder canceln. Das ist euch offen. Wir empfehlen ihn klar, habt ihr herausgehört. Schaut Bottoms, würde ich sagen, ist hier das Fazit von dieser Kurzfolge. Vielen Dank, Joanna, dass du ihn mitgebracht hast. Und vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, für eure Aufmerksamkeit. Und streamt was Schönes.